Hallo und herzlich willkommen bei Hör mal, wer die Welt verändert. Den Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit den vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Ich bin Johanna.
Ich bin der Christoph.
Und unser heutiges Thema lässt sich gut zusammenfassen mit:
Konsumierst du noch oder reparierst du schon?
Reparieren.
Ja, Jojo. Ist ja auch dein Spitzname, glaube ich. So dürfen wir dich nennen. Unsere heutige Folge ist gleichzeitig deine erste Folge. Magst du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen? Wer bist du eigentlich und was machst du so?
Ja, gerne. Ich studiere Mathematik, Deutsch und Geschichte auf Lehramt und bin über eine Freundin zu diesem Podcast gekommen, weil ich eine Form von Engagement gesucht habe, nachdem ich auch bei Fridays for Future zuerst war. Genau, ich suche mir immer diverse Sachen und ich glaube, so in meiner Freizeit könnte mich irgendwie auf Konzerten sehen und singend auf irgendwelchen Bühnen mit Chören.
Ja, und jetzt auch nicht nur singen, sondern auch sprechen in unserem Podcast. Es freut uns sehr, dass du unser Team bereicherst. Und ich würde sagen, hol uns gleich mal rein in unser heutiges Thema.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Reparieren statt Konsumieren. Ausschlaggebend ist der Ressourcenverbrauch, mit dem wir uns im Zusammenhang mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel verbrauchen wir heute fast 9-mal so viele natürliche Ressourcen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um unseren derzeitigen globalen Ressourcenverbrauch nachhaltig zu decken, bräuchten wir beispielsweise eigentlich 1,5 Erden.
Genau, und um quasi diesen Materialkonsum irgendwie festzuhalten, wurde der Earth Overshoot Day eingeführt. Das ist der Tag, an dem quasi die Menschheit die Ressourcen, die die Erde in einem Jahr sozusagen zur Verfügung stellt, aufgebraucht hat. Und der war heuer schon am 2. August. Also ist wirklich
ziemlich
krass.
Eindrücklich. Und wir beschäftigen uns heute jetzt ganz im Speziellen mit der Textilindustrie, da diese der zweitgrößte Umweltverschmutzer nach der Ölindustrie ist. Und darüber hinaus verursacht die Textilindustrie etwa 10% der CO2-Emissionen. Also das ist mehr als die internationale Luftfahrt und die Seeschifffahrt zusammen.
Ja, das ist schon krass, irgendwie, wenn man auch an den Hebel, den man da persönlich hat, glaube ich, denkt. Mich hat auch noch schockiert, dass ein T-Shirt, also ein einziges Baumwoll-T-Shirt, 2700 Liter Wasser verschlingt in der Produktion. Und das ist ungefähr so viel, wie ein Mensch in 2,5 Jahren trinkt.
Ja. Um jetzt heute in dieses Thema etwas tiefer einzutauchen, haben wir nun unterschiedliche Gespräche geführt und wir waren auch für euch auf dem Repair Festival in Wien.
Genau, und am Repair Festival waren auch einige Speaker geladen. Und mit einem haben wir uns dann persönlich zusammengesetzt und etwas über dieses Thema gequatscht. Der Name ist Reinhard Backhausen. Er ist sowohl national, europaweit und auch international in der Textilbranche sozusagen tätig. Und er sitzt auch als Experte in der österreichischen Kreislaufwirtschaftstaskforce. Und diese befasst sich quasi mit der praktischen Umsetzung der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie.
Wie nun diese Kreislaufwirtschaftsstrategie aussieht und was die Basis dafür ist, wollen wir jetzt nun vorab noch besprechen. Christoph, kannst du kurz erklären, was auf EU-Ebene geschieht?
Genau, also die Kreislaufwirtschaftsstrategie hat ihren Ursprung eigentlich auf EU-Ebene. 2015 wurde dazu quasi von der EU-Kommission ein Aktionsplan für Circular Economy ins Leben gerufen. Und die Ziele dieses sind, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, also den allgemeinen Ressourcenverbrauch, die Reparierbarkeit von Produkten zu verbessern und künftig auch Mikroplastik in Produkten zu verbieten. Genau, und das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf Österreich, da ja Österreich Teil der EU ist. Und ja, Johanna, da bitte ich jetzt dich, unsere Hörerinnen, ein bisschen aufzuklären.
Ja, genau. Also auf Österreich-Ebene gibt es nun auch eine Strategie und diese Strategie verfolgt vor allem 4 Punkte. Das ist einerseits die Reduktion des Ressourcenverbrauches, andererseits soll es zu einer Steigerung von Ressourcenproduktivität und zwar um bis zu 50% kommen und die Zirkularitätsrate soll auf 18% steigen. Zirkularitätsrate vielleicht kurz heißt, dass ein Produkt im Kreislauf bleibt. Ich habe kurz recherchiert und 2020 haben wir in Österreich eine Zirkularitätsrate von 12% gehabt und die wollen wir bis 2030 auf 18% steigern. Und es soll zusätzlich zu einer Reduktion im Konsum von privaten Haushalten kommen und zwar um 10% bis im Jahre 2030.
Genau, darüber werden wir jetzt auch noch mit Herrn Backhausen sprechen. Und da möchte ich Ihnen, Herr Backhausen, auch gleich unsere erste Frage stellen. Und zwar, wie kann man Kreislaufwirtschaft vielleicht aus Ihrer Sicht als Experte beschreiben? Und wie könnte diese zukünftig in Österreich, wenn sie einmal implementiert ist, aussehen?
Also die Kreislaufwirtschaft wird ja in Zukunft einen ganz wichtigen Teil der Wirtschaft darstellen. Ich habe an der Kreislaufwirtschaftsstrategie, die ja im Dezember des vergangenen Jahres vom Ministerrat verabschiedet wurde, habe ich mitgearbeitet. Und jetzt geht es eben um die praktische Umsetzung. Und deswegen wurde diese Taskforce gegründet, und zwar von 5 Ministerien. Bei Kreislaufwirtschaft geht es darum, dass man sich schon zu Beginn, wenn man ein Produkt entwickelt, überlegt, was soll mit diesem Produkt schlussendlich am Ende des Lebenszyklus eines Produktes passieren. Und da muss man sich viele Gedanken machen, und das ist eigentlich das Wesentliche bei der Kreislaufwirtschaft. Ich persönlich glaube, dass man das am besten in die Praxis bringt, wenn man die CEOs, also die Chefs der jeweiligen Firmen, überzeugen kann.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sie haben jetzt schon CEOs angesprochen. Das sind ja im weiteren Sinne auch Verantwortliche in der Textilbranche. Sie selbst waren ebenfalls in einer Führungsposition tätig. Daher würde mich jetzt interessieren, wie Sie die Entwicklungen in der Vergangenheit in der Textilbranche nun deuten würden. Wie hat sich die Textilbranche entwickelt?
Also die Textilbranche hat sich in den letzten 20, 30 Jahren massiv verändert. Früher war die Textilindustrie, sagen wir mal, in Europa sehr stark. Denken wir an Italien und andere Länder. In Österreich war sie auch stark. Wir haben einmal 70.000 Beschäftigte gehabt in der Textilindustrie. Schwerpunkt war Vorarlberg damals, aber auch in anderen Bereichen Österreichs. Und das hat sich massiv geändert. Warum? Weil eigentlich die Produktion von Textilien sehr, sehr stark nach Asien ausgelagert wurde. Und dort wird eigentlich der größte Teil an Textilien produziert. Und da hat man also jetzt nicht diese Kontrolle darüber, was da wirklich alles passiert. Ganz, ganz furchtbar ist in meinen Augen die Entwicklung dieser sogenannten Fast Fashion. Das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go. Diese Firmen, die sehr viele Internetfirmen sind, wo man das online bestellen kann. Wenn man zum Beispiel die Firma Shein hernimmt, das ist eine chinesische riesige Firma, die bringen 8.000 neue Teile, Textilteile, also Bekleidung, pro Tag heraus.
Ja, und auch wir haben uns mit dem Online-Modehändler Shein befasst, so wird er nämlich laut unserer Recherche ausgesprochen. Dieser ist gleichzeitig der größte Online-Mode-Händler der Welt. Und auffallend ist doch, dass die Vertriebsstrategie oftmals über InfluencerInnen durchgeführt wird. Beispielsweise Bibi's Beauty Palace hat die Produkte ja in ihren Stories angekündigt bzw. angepriesen. Genau, und weitere Dinge gibt es auch noch. Welche zum Beispiel?
Wir haben zum Beispiel einiges über gefährliche Chemikalien gefunden. Greenpeace hat zum Beispiel einige Artikel untersuchen lassen und es hat sich gezeigt, dass in 15% der Artikel die EU-Grenze an Chemikalien überschritten wird, laut der REACH-Verordnung. Und ebenso haben wir herausgefunden, dass die zurückgeschickte Neuware vernichtet wird und es gibt auch massive Umweltschäden in den Produktionsländern von Shein.
Ja, ich glaube, das ist schon eine Menge, was irgendwie gegen Shein-Produkte spricht. Ich habe mir dann noch den Online-Shop angeschaut und mir ist neben den ja schon sehr tiefen Preisen aufgefallen, dass viele Produkte oftmals mit einer 5-Sterne-Bewertung ausgezeichnet wurden auf der Website von Shein. Weiters prahlt Shein auch damit, wie oft quasi die Produkte verkauft wurden. Trustpilot, eine Bewertungsseite, sieht die Sache dann etwas anders. Hier ist es eben so, dass doch 25% der BewerterInnen schon ein recht schlechtes Urteil über Shein fällen. Es soll zum Beispiel Probleme geben mit Retourschicken von Paketen. Auch der Kundensupport lässt zu wünschen übrig, scheinbar. Beziehungsweise oftmals kommen sogar Produkte gar nicht an. Und das spricht dann schon eine andere Sprache, meiner Meinung nach.
Ja, diese Marke ist also ein klassisches Beispiel für Fast Fashion und deshalb wurde sie wahrscheinlich jetzt auch im Repair Festival wieder aufgegriffen, denn die Kuratorin des Festivals hat einen Weg eines T-Shirts auf kreative Weise aufgearbeitet und ausgestellt, eben auch zu der Marke Shein. Wir haben ja bisher jetzt schon viel über die Kreislaufwirtschaft am Beispiel der Textilbranche gesprochen. Da ja zur Textilbranche auch der Textilmüll gehört, bietet sich nun natürlich die Frage an, wie Sie den Zustand der weltweiten Textilbranche einschätzen.
Also das Ganze ist ein Riesenproblem. Derzeit landet extrem viel an diesem Textilmüll in Afrika. Und dort entstehen 30, 40 Meter hohe Textilberge. Und das hat man nicht im Griff, weil man keine Infrastruktur hat, die das bewältigen kann. Also Textil ist der viertgrößte Abfallverursacher weltweit. Das muss man sich auch im Klaren sein. Und es müssen Konzepte erarbeitet werden, die dem entgegenwirken. Und das geht sicherlich über Herstellerverantwortung sehr gut. Und dann auch natürlich über die großen Ketten, die ihren Produzenten in Asien sagen müssen, wie sie produzieren müssen und das ihnen nicht irgendwo freilassen. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun.
Ja, die Textilindustrie verursacht, wie wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, eine Menge Müll, aber natürlich auch CO2-Emissionen. An was kann es jetzt möglicherweise liegen, dass wir so ungern irgendwie über unseren Fußabdruck unseres Kleiderkastens sprechen? Beziehungsweise wie groß ist vielleicht der Hebel auch, den die KonsumentInnen in der Hand haben? Und bei wem könnte vielleicht noch die Verantwortung grundsätzlich liegen?
Also das ist ein absolutes Problem. Da ist sich eigentlich jeder bewusst, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber Sie haben das völlig richtig gesagt, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und das Zauberwort ist Kommunikation. Das heißt, man muss das Kommunizieren von der Politik und von anderen Stellen und so weiter hinein in die Betriebe, hinein aber auch oder zu den Konsumenten hin. Das muss wirklich klar sein, was man theoretisch bewegen kann. Und wenn es hier mehr Kommunikation und Aufklärung gäbe und Information, dann würde da schon sehr geholfen sein. Weil wenn dann auch Konsumenten langsam aufwachen, dann wachen auch die anderen Bereiche, sprich Produktion, Handel und so weiter auf. Und das muss ich auch ganz klar sagen, dieses Problem oder diese Herausforderung, besser gesagt, kann man nur lösen, wenn Industrie und Handel gemeinsam arbeiten. Es ist völlig sinnlos, wenn die Industrie irgendwas entwickelt, was der Handel nicht will oder braucht, und umgekehrt. Also das heißt, das ist ein gemeinsames Voranschreiten hier. Und der Konsument hat bedingt Möglichkeiten, das zu beeinflussen, ja, im Konsum. Aber im Endeffekt kann der Konsument nur das kaufen, was ihm angeboten wird. Und wenn also die Produzenten und auch der Handel eben das richtig kommunizieren, in die richtigen Bahnen lenken, dann wird der Konsument folgen. Und das wird wahrscheinlich eben der Schlüssel sein. Das heißt, je mehr darüber gesprochen wird, informiert wird, desto schneller wird das umgesetzt. Aber eins muss uns auch klar sein, die Kreislaufwirtschaft wird man nicht in den nächsten 2-3 Jahren umsetzen können, sondern das dauert Jahrzehnte, bis das wirklich global funktioniert.
Die EU will ja Vorreiter sein im Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Da ja nun aber der Großteil der Produktionsstätten außerhalb der EU sind, stellt sich mir noch eine Frage. Welchen Einfluss kann die EU nun wirklich haben? Stichwort zum Beispiel angedachtes Lieferkettengesetz.
Also das Lieferkettengesetz ist einerseits wichtig, andererseits ist es in der Form, wie es jetzt vorliegt, nicht so hundertprozentig umsetzbar. Aber wir haben ja auch noch andere Dinge. Wir haben die Taxonomieverordnung und wir haben dieses Reporting auch, dieses CSRD, wie es das so schön heißt, und andere Dinge, die da von der EU auch kommen, die im Übrigen alle Unternehmen in Europa betreffen werden. Die KMUs erst später, ab 2026, aber die größeren Betriebe schon früher. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben diese Maßnahmen dann wirklich ernst nimmt und einhält. Es gibt ja übrigens auch Strafen, wenn man das nicht einhält. Da kann aber Europa irgendwo ein Leuchtturmprojekt, also ein Pionier auch sein und voranschreiten. Schlussendlich die Welt, wenn sie weiter existieren will, hier an einem Strang ziehen. Aber zumindest geht einmal Europa den richtigen Weg. Und deswegen sind diese Maßnahmen wichtig. weil freiwillig macht auch was, da muss es Rahmenbedingungen geben, eben auch Gesetze, dann wird es eher eingehalten.
Und wenn wir das jetzt noch etwas mehr konkretisieren, sollten Ihrer Meinung nach mehr Textilien in der EU wirklich produziert werden?
Ich sage einmal ja, es wäre gut, wenn man wieder mehr zurückholt, aber das ist schlussendlich eine Kostenfrage, ja, weil heute werden Textil extrem billig in Asien produziert und wir mit unseren ganzen Sozialleistungen, die wir in Europa haben, ist es extrem schwierig, so ein Kostenniveau zu halten. Und aus dem Grund ist es sicherlich punktuell gut und wird ja auch gemacht, in Europa weiter zu produzieren. Und entscheidend wird sein, dass man Qualität produziert. Weil ohne Qualität, oder sagen wir so, wenn ein Textil nach ein paar Mal Trauben schon zerfällt, weil es eben qualitativ so schlecht ist, das sind diese asiatischen Produkte, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Also es geht schon auch darum, dass wir möglichst die Wertschöpfung nach Europa holen und da Qualität produzieren. Und diese Qualität trägt dazu bei, dass man ein Kleidungsstück jetzt viele Jahre trägt, so wie das früher üblich war, und nicht nur ein paar Monate. Also da, und dann eben Qualität kostet mehr, klarerweise. Und dann kann man wieder vertreten, dass das eben in Europa produziert wird. Aber das ist ein Riesenprozess, der also entsprechend hier umgesetzt werden muss. Und das geht nicht von heute auf morgen.
Dann hoffen wir, dass die Entscheidungstragenden die Zeit nutzen werden. Und von uns auch vielen Dank an Sie für Ihre Zeit. Danke, dass Sie bei diesem Podcast heute dabei waren.
Ja, nach den ganzen Informationen, die wir im Zuge unserer Recherche zusammengetragen haben und auch in den Gesprächen oder durch die Gespräche mit den ExpertInnen, haben wir zwei uns jetzt gefragt, was kann man eigentlich selbst so als KonsumentIn machen, beziehungsweise was wir auch schon selbst machen und wo wir noch Verbesserungspotenzial sehen. Und darüber möchte ich jetzt mit dir kurz quatschen, Johanna. Was genau machst du schon oder wo willst du dich hinentwickeln?
Oft spricht man ja von diesem Reuse, Repair and Recycle-Zyklus. Und hier haben wir recherchiert und es gibt eigentlich einiges von diesen Rs, die da darunter fallen. Die sind in einem Strategiepapier und da gibt es einige Rs, die uns selbst betreffen. Also wir können einerseits wiederverwenden, wir können reparieren, wir können etwas verbessern, wir können auch ein altes Produkt für einen neuen Zweck verwenden, also repurpose, und wir können aber auch wieder aufbereiten. Also alte Produkte nicht nur reparieren, sondern ihnen
neues Leben geben sozusagen.
Ja, genau.
Ja. Du hast jetzt quasi die Zielsetzungen für die Kreislaufwirtschaftsstrategie angesprochen. Und ich muss sagen, Kreislaufwirtschaft spielt in meinem Leben, ich sage jetzt mal schon, eine wichtige Rolle, vielleicht nicht die wichtigste in meinem Leben, aber ich bin schon einer, der sehr, sehr gerne Sachen repariert. Also im Sommer habe ich mir ein altes Rennrad gekauft und habe das mit meinem Opa dann repariert. Man muss auch sagen, in früheren Generationen, aus denen beispielsweise mein Opa stammt, da war das noch etwas ganz anderes. Also ich bin oft erstaunt, wie geschickt mein Opa Dinge einfach wieder reparieren oder weiterverwenden kann und auch weiß, wie man etwas weiterverwendet. Sonst würde ich sagen, ja, also ich gebe mir Mühe, möglichst viel Gewand Secondhand zu kaufen, trage Waldviertler-Schuhe, die Teil meines Markenzeichens vielleicht schon geworden sind, die man immer wieder reparieren und beispielsweise neu besohlen lassen kann. Das fällt mir eben spontan ein zu meinem Leben.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe zum Beispiel Freitag, etwas Markenplacement, aber die lassen ihre Rucksäcke auch immer wieder gratis reparieren. Also ich glaube, da kann man auch drauf schauen, dass wenn man was kauft, dass man etwas kauft, was sich leicht reparieren lässt oder wo auch Reparatur von vornherein angeboten wird, weil da kann man dann auch davon ausgehen, dass die Marken auf ein langlebiges Leben setzen, weil sonst würde sich das ja nicht für sie rentieren. Für mich ist es trotzdem auch Konsumboykott irgendwie, also keine neue Kleidung zu kaufen. Und ich glaube aber, dass da oft immer an Verzicht gedacht wird. Und ich finde, es muss gar nicht so eine Form von Verzicht sein, sondern es kann eben auch eine Möglichkeit sein, wie du so gesagt hast, Secondhand zu kaufen oder auf Kleidertauschpartys zu gehen, was auch, finde ich, extrem lustig ist und mir viel mehr entspricht, als in einer vollen Zara die ganzen Kleiderständer abzugehen.
Ja, vielleicht an das anknüpfend. Ich bin allgemein ein Mensch, der volle Kaufhäuser irgendwie möglichst meidet. Das bewirkt einfach irgendwie Unbehagen und Stress bei mir. Und weil du Tauschpartys angesprochen hast, auf einer Kleidertauschparty war ich in dem Sinn tatsächlich noch nie. Aber was ich mache, ich tausche mit einem Freund, der den Podcast vielleicht jetzt auch hört, ja wöchentlich beziehungsweise alle 2 Wochen ungefähr einen Pulli oder eine Hose, weil wir das einfach ja, lustig finden.
Ja.
Ist auch etwas, finde ich, was jetzt nicht wehtut, wo man dann sozusagen ein neues Kleidungsstück für 1 oder 2 Wochen hat. Macht ja. Spaß.
Ja, ich glaube, man sollte dabei nicht immer nur aus Verzicht nicht auf ein negatives Gefühl denken, sondern irgendwie eine Chance darin sehen. Und so bin ich auch auf dieses Repair Festival gekommen, weil ich habe etwas zu nähen gesucht, weil ich wollte mit Freundinnen, wir sticken öfters und wir wollten Kleidung nähen. Und bei diesem Repair Festival kann man auch nähen und sticken und diese Sachen lernen. Und genau, und das war dann jetzt irgendwie eigentlich auch die Motivation für diese Folge. Und aus diesem Grund haben wir dann auch für euch auf das Repair Festival geschaut. Dazu ein paar Eindrücke.
Ja, und angekommen am Repair Festival wurden wir dann gleich von der Kuratorin Tina Zickler auch eingeladen, am Visible Mending teilzunehmen. Und ja, was genau ist jetzt eigentlich das Visible Mending gewesen, Johanna?
Bei Visible Mending geht es darum, dass man repariert, aber zwar sichtbar. Also es geht nicht darum, eine Naht versteckt zu vernähen, sondern Kleidung so zu reparieren, dass es sichtbar repariert ist und quasi zu einem eigenen Kunstwerk wird durch die Reparatur.
Aber wenn man könnte bei der Jeans auch einen Knoten machen, wenn es eine Stelle ist oder eine weitere Jeans ist, wo der Knoten nicht stört.
Ja, und ich muss sagen, ich habe schon Spaß gehabt beim Visible Mending und auch einiges dazugelernt. Unter anderem auch, dass ich natürlich deutlich geschickter bin bei Handarbeit als du. Spoiler, nein. Ja, und wir haben dann dort auch mit TeilnehmerInnen gesprochen. Diese waren eben Lehrlinge. Ziel des Repair Festivals allgemein ist es eben auch mit Workshops auch junge Menschen zu erreichen. Und was diese Lehrlinge genau so erlebt haben, das haben sie uns dann kurz in einem Interview geschildert.
Möchtet ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr für eine Lehre?
Ich bin Antonia, ich bin 18 und ich mache gerade eine Lehre zu Textileinzelhandelskauffrau.
Hallo, ich bin Melissa, ich bin auch 18 Jahre alt und ich mache auch die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, Textilbereich.
Sehr cool, danke. Und was habt ihr hier heute gemacht oder was habt ihr gelernt?
Wir waren in einem Workshop, wir haben gelernt, wie man kaputte Ware wieder reparieren kann, damit man nichts Neues kaufen muss.
Und würdet ihr das so zu Hause auch machen?
Ja, ich finde das schon ziemlich cool und ich finde es auch cool, dass man so sich selber aussuchen kann, was man macht. Und zum Beispiel, man kann Blumen reinmachen, Herze, alles Mögliche. Und ja, das ist schon cool. Ich würde das schon machen.
Sehr cool. Und nur persönliches Interesse, wart ihr zum Beispiel schon mal bei einer Tauschparty oder geht ihr Secondhand shoppen oder hauptsächlich bei Zara oder H&M?
Ich gehe auch im Sommer oft in Flohmärkten, also so Vintage-Flohmärkte. Secondhand-Shops gehe ich auch oft, aber hauptsächlich eigentlich so Einkaufswegen.
Und du?
Ja, wie die Melissa gehe ich auch öfters im Sommer mit meinen Eltern zu Flohmärkten oder Secondhand-Shops, zum Beispiel Human auf der Maria-Hilfer-Straße, ist cool. Hauptsächlich bin ich auch so, gehe ich meistens in Einkaufszentren und so.
Ja. Okay, cool, danke. Danke für das kurze Interview.
Nach den Eindrücken der 2 Lehrlinge haben wir nun auch noch mit Tina Zickler gesprochen und dieses Interview folgt nun.
Was ist das Repair Festival eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das Ziel des Repair Festivals ist es, die Kultur der Reparatur wiederzubeleben und einfach hip zu machen. Das ist es, weil indem man Dinge repariert, kann man einen Beitrag gegen die Klimakrise leisten. Man nutzt sie länger und 80% der Ressourcen und der Energie wird bei der Produktion von einfach verbraucht. Und je länger man etwas nutzt, desto weniger Ressourcen und Energie wird verschwendet.
Wir haben vorher schon kurz gesprochen, aber möchtest du unseren HörerInnen noch einmal erklären, was deine Motivation hinter dem Festival ist?
Ja, ich denke, man kann sich einfach der Klimakrise nicht mehr verschließen und reparieren ist einfach die günstigste und praktischste Form, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Und deshalb habe ich das Festival ins Leben gerufen und wir haben dieses Jahr einen Schwerpunkt im Bereich Fashion, weil ja die Fashion-Industrie, die Fast-Fashion-Industrie, die verursacht 10% des globalen Treibhausgasausstoßes. Das ist mehr wie der Schiffs- und der Flugverkehr zusammen. Man glaubt das alles gar nicht. Und die Produktion von Super Fast Fashion hat sich in den letzten 6 Jahren verdoppelt. Das ist Wahnsinn und sehr viel. 60% einer jährlichen Textilproduktion wird im selben Jahr verbrannt. Das sind alles Dinge, die kann man so nicht mehr hinnehmen. Wir werden im Kleidermüll ersticken. Deshalb haben wir Fashion als Schwerpunkt.
Wir wollten noch fragen, wir haben bemerkt, es sind vor allem SchülerInnen und Lehrlinge, auf die Sie sich dieses Jahr fokussieren in Ihrer Zielgruppe. Warum die Wahl?
Also wir haben 18 Workshops für Schüler und Schülerinnen und auch diverse Workshops für Lehrlinge, aber mir ist Bildung einfach sehr wichtig. Das ist genau meine Zielgruppe und ein Teil der Jugendlichen, die sind schon, haben das völlig am Radar, die kaufen alle Secondhand, die machen Kleidertauschpartys und so weiter und so fort. Das sieht man auch daran, dass in Wien die Secondhand-Lerner wie die Schwammeln aus dem Boden schießen. Und das ist toll, aber das sind die Early Adopters. Und ich will einfach, dass zum Beispiel Visible Mending, das kreative, sichtbare Flicken von Kleidung, das will ich hip machen. Und ich möchte, dass in 3 Jahren auf der Maria-Hilfer-Straße kein Mensch mehr mit löcherigen Jeans rumrennt, die in Handarbeit in Asien mit Steinen sozusagen abgeschmirgelt werden, sondern ich möchte, dass alle nur noch mit geflicktem Gewand rumgehen und dass es einfach cool ist.
Vielen Dank, danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß wie wir zwei. Außerdem hoffe ich auch, dass Tina Zickler niemanden mehr auf der Maria-Hilfer-Straße mit zerrissener Jeans begegnen muss. Weiters möchte ich jetzt noch Werbung in eigener Sache machen. Wir haben auch eine Folge zum Lieferkettengesetz veröffentlicht. Das war die liebe Marie. Auch da natürlich gerne reinhören. Genau.
Und ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, dass ihr in unserer Folgenbeschreibung Links findet, unter anderem von der Fahrradwerkstatt im WUK oder für das Reparaturnetzwerk der Stadt Wien. Und wir möchten auch noch kurz darauf hinweisen, dass es einen Reparaturbonus gibt, wobei das Klimaschutzministerium euch 50% der Reparaturkosten erstattet.
Genau, und da kann ich persönlich sagen, ich habe das Ganze schon ausprobiert. Bei meinem Handy hat super funktioniert und ja, einfach machen. Reparieren statt konsumieren ist hier auch das Schlagwort. Mit diesem Satz möchten wir uns jetzt, glaube ich, dann verabschieden. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet viel Spaß. Und seid dabei, wenn es wieder heißt:
Hör mal, wer die Welt verändert.
Ciao, ciao.